ARD.
Dimi, wenn du dir ein queeres Paradies vorstellst, wie sähe das aus?
Ach, mein Gott. Okay, also, natürlich wäre das so ein Ort, wo sich alle lieb haben und unterstützen und so, ne? Wir hätten nice Drinks, Musik, Ballrooms, Speeddates. Es wäre einfach gut. Es wäre einfach eine gute Stimmung.
Ob solche Orte existieren, finden wir jetzt heraus. Wir reisen nämlich diese Folge mit euch an Traumorte für die LGBTQIA+-Community, nämlich die queer-freundlichsten Länder dieser Welt. Und wir werden auch herausfinden, was Deutschland von ihnen lernen kann.
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Hola, aloha und Kalimera, ihr da draußen. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Dimi.
Grüßte, ich bin Sophia.
Und gemeinsam erkunden wir mit euch jede Woche die queere Community.
Jetzt mal Real Talk, Dimi. Im Januar bist du mir echt ein ganz kleines bisschen auf den Keks gegangen.
Warum? Wo war der Keks?
Der Keks, der war im Urlaub. Und ich war im kalten Deutschland. Du hast die ganze Zeit unverschämte Bilder gepostet und ich habe mir gedacht, ich friere mir hier den Arsch ab. Aber erzähl mal, wo warst du, wie war's? Hau raus den Tee.
Ich war in Thailand mit einem Kumpel für 4 Wochen und es war sehr gut. Ich meine, Thailand ist schon sehr offen. Ich konnte so meine Crop-Tops tragen, meine Röckchen. Wir haben Drag-Queen-Shows besucht und so. Es war ein guter Vibe.
Sweet. Das heißt ja schon mal, dass du dich irgendwie sicher gefühlt hast. Aber gibt's in Thailand auch wirklich queere Spaces? Wie ging's dir dort?
Also wir sind erstmal so in Bangkok gelandet und in Bangkok siehst du so viele Queers. Also zum einen siehst du Queers in Werbungen und so, also riesige Werbeplakate, wo zum Beispiel so 2 queere Schauspieler abgebildet sind für so einen Film oder eine Serie. Aber es gibt auch queere Straßen, Silom 2 und Silom 4. Die eine Straße ist voll mit queeren Bars und Drag-Queen-Shows und die andere ist einfach voll mit Clubs. Ansonsten waren wir noch an anderen Orten, die teilweise sogar dafür bekannt waren, dass da viele Pärchen Urlaub machen, viele queere Pärchen haben wir da gesehen. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, in Thailand ist Homosexualität erlaubt, weil man es wirklich überall so sehen konnte. Und es gibt auch Gesetze, die Diskriminierung am Arbeitsplatz wegen der Sexualität verbieten. Aber die Ehe für alle gibt es dort noch nicht zum Beispiel.
Okay. Spannend, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen ist, aber wenn ich jetzt in den Urlaub war, dann informiere ich mich schon so ein bisschen über das Land, wo ich hinfahre. Klar, was so die politische Lage und sowas generell angeht, aber eben explizit auch, wie die Situation für queere Menschen dort aussieht. So richtig genießen könnte ich die Zeit, glaube ich, nicht, wenn ich wüsste, okay, meine Art zu leben, meine Identität wird dort nicht anerkannt oder ist wirklich auch unerwünscht.
Voll und let's be real, es kann auch super krass gefährlich sein. Also du willst auf der einen Seite chillen und Urlaub machen und unbeschwert sein, aber Fakt ist, Homosexualität ist in noch über 60 Ländern illegal und kann in 7 Ländern sogar mit dem Tod bestraft werden.
Ey, das ist so crazy. Also ich kann mir das wirklich einfach nicht mehr vorstellen. Manchmal denke ich schon darüber nach, dass es manche Leute so sehr stört, dass andere Leute sich lieben und bin schon so, how?
Ist so.
Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass dafür Menschen immer noch sterben, also I mean, offensichtlich ist es so und offensichtlich habe ich ein Bewusstsein dafür. Es ist jetzt kein Unverständnis oder Überraschung, aber ich bin dann trotzdem irgendwie fassungslos. Mir ist an der Stelle auch immer wichtig zu sagen, dass wir hier nicht den Zeigefinger erheben wollen gegenüber anderen Ländern. Ganz ehrlich, so lange ist die Entkriminalisierung von Homosexualität in Deutschland auch noch nicht her. Das war erst 1994, dass der Paragraf 175 gestrichen wurde. Wir wollen aber in dieser Folge mal ein bisschen positiv auf die Welt schauen und haben uns für euch auf die Suche nach besonders queer-freundlichen Ländern gemacht. 5 davon stellen wir euch gleich vor. Da ist bestimmt der ein oder andere Urlaubstipp für euch dabei.
Und Spoiler, Leute, mit einem der Länder hätte niemand von euch, glaube ich, gerechnet. Also ich war selbst überrascht und Thailand ist nicht Teil dieser Liste, obwohl Thailand sehr queer-friendly ist.
Krass.
Tauchen wir ein in die Welt
des Urlaubs. Bevor wir uns aber die Länder genauer anschauen, müssen wir erstmal klären, was eigentlich queer-freundlich bedeuten soll. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt ziemlich viele verschiedene Rankings, die messen aber unterschiedliche Sachen. Manche sind nur für Europa, andere schauen dafür auf die gesetzliche Lage. Also da muss man schon genauer hingucken.
Yes, und deswegen haben wir uns vor allem an 2 Rankings orientiert. Der Equality Index, der kombiniert die rechtliche Lage mit der Stimmung gegenüber Queers im Land und schaut sich alle Länder weltweit an. Und für Europa gibt es ein genaueres Ranking. Das wurde von der Nichtregierungsorganisation ILGA erstellt. Die schreiben jedes Jahr einen ausführlichen Bericht über die Lage queerer Menschen in 49 europäischen Ländern. Und dafür schauen sie sich unter anderem an, wie einfach es für queere Menschen ist, eine Familie zu gründen, wie es queeren Geflüchteten geht vor Ort und ob die nicht-binäre Geschlechtsidentität anerkannt wird. Kleiner Disclaimer, wir beziehen uns dabei auf die Zahlen von 2023.
Ihr da draußen könnt jetzt an der Stelle mal mitraten, auf welchem Platz Deutschland wohl ist.
Was glaubt ihr, Leute?
Es ist Platz 15 von 49. Finde ich gar nicht so gut.
Ja, irgendwie schon. Also mich wundert es auch auf der anderen Seite nicht. Ich meine, die Ehe für alle gibt es erst seit 2017.
Mhm.
Das neue Selbstbestimmungsgesetz wird vermutlich erst dieses Jahr beschlossen. Doch eigentlich können wir uns schon von anderen Ländern ein bisschen was abschauen.
Und deswegen haben wir mit queeren Menschen aus der ganzen Welt gesprochen, die in Ländern leben, die in diesen Rankings immer wieder ganz oben mit dabei sind. Wir fangen mit Platz Nummer 4 der europäischen Länder an und dem Land mit einem der krassesten CSDs.
Das hat sich gerade ein bisschen auch angehört wie so Eurovision.
Die 12 Punkte, Dimi, die gehen an die Hauptstadt von Spanien. In Madrid sind es jedes Jahr etwa 1,5 Millionen Menschen, die auf die Straße gehen. Das ist ganz München.
Krass.
Auch was die Gesetze angeht, ist Spanien schon echt weit. Unser ehemaliger Kollege Daniel ist Spanier und Bi und kennt die deutsche und spanische Community und auch einige Clubs.
Das queere Feiern gehen, das ist da viel mehr etabliert. Es ist einfach so toll. Man fühlt sich auch in München safe, aber wirklich in Spanien ist es schon nochmal drüber. Also die Leute haben die krassesten Styles. Da kannst du dich wohlfühlen, austanzen, mitsingen bei der Musik, machen, was du willst. Und du wirst keinen judgy Blick bekommen. Das merke ich in Deutschland schon noch ein paar Mal, dass das passiert, auch wenn man queer feiern ist. Ich merke das auch in Spanien viel öfters, irgendwie gleichgeschlechtliche Pärchen durch die Straßen Händchen halten gehen, als ich jetzt hier in Deutschland irgendwie sehe. Da juckt es die Leute nicht. Da ist es wirklich viel normaler, viel etablierter als zum Beispiel jetzt hier in München.
Ja, ich würde sagen, I'm sold. Ich muss mir später mal kurz die Flugpreise für dieses Jahr Spanien anschauen. Die Pride in Madrid, I'm coming. Aber wahrscheinlich hängt jetzt so eine gute Stimmung auch mit der Politik zusammen, oder? Was sagst du?
Ja, Spanien hatte in den letzten Jahren Regierungen, die sich krass für queere Gesetze eingesetzt haben. Seit 2005 dürfen zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare in Spanien heiraten. Das ist ja schon relativ lang. Und seit letztem Jahr kann man in Spanien seinen Geschlechtseintrag ohne weitere Bedingungen ändern, wenn man über 16 ist. Also auch ohne dafür vorher mit ÄrztInnen gesprochen zu haben. Deutschland hat es bis heute noch nicht geschafft, so ein Gesetz umzusetzen. Aber ich finde nochmal bemerkenswert, dass man wirklich auch so transfeindliche Kritik am Selbstbestimmungsgesetz damit ganz gut widerlegen kann. Also zum Beispiel gibt es immer wieder diese Erzählung, dass wenn das Selbstbestimmungsgesetz kommt, die Leute dann jeden Tag ihren Geschlechtseintrag ändern wollen und hin und her springen, wie es gerade passt. Aber Spanien zeigt eben, das stimmt nicht, das wird nicht passieren. Hier ist das Beispiel dafür.
Stimmt, das ist echt richtig nice. Also die sind halt voll die Vorreiter, was das angeht. Wir haben übrigens auch letztens in der Folge 120 darüber gesprochen. Da hatten wir zwei Transmänner zu Gast, die in zwei unterschiedlichen Generationen aufgewachsen sind und unabhängig voneinander uns erzählt haben, mit wie viel Zeitaufwand, Warten und Bürokratie das Ganze verbunden ist.
Ja, das ist echt richtig krass. Hört euch das gerne an, falls ihr mehr von der Transperspektive hören wollt. Aber obwohl das alles wahnsinnig gut klingt, meint Daniel trotzdem, dass man aufmerksam bleiben muss.
Spanien ist, was queere Rechte und Feminismus zum Beispiel angeht, eines der progressivsten Länder der Welt. Aber das liegt natürlich auch nur an der Regierung, die wir gerade haben. Im Juli letzten Jahres waren die Parlamentswahlen und es war ganz knapp, dass es einen ganz krassen Rechtsrutsch gegeben hätte. Ich kann mich erinnern, selbst, obwohl ich hier in Deutschland lebe, krass Wahlkampf gemacht zu haben, weil man als queerer Mensch wirklich Angst hatte, die Grundrechte zu verlieren, die standen auf dem Spiel. Denn in Spanien, da paktet bereits in verschiedenen Bundesländern die Partido Popular, kann man vergleichen mit der CDU, CSU, mehr die Konservativeren, die pakten da mit den Rechtsextremen, die Partei ist Vox. Und da gibt es viele Sachen, die schon teilweise passiert sind in Bundesländern, wie zum Beispiel, dass in Regierungsinstitutionen nicht erlaubt wurde, dass eine queere Flagge aufgehangen wurde. Also ich habe da schon Angst und diese Parlamentswahlen, die wirklich ganz knapp noch gut ausgegangen sind, das hätte wirklich Thema auch ganz viele Transrechte, hätte extreme Einschneidungen haben können in deren Leben.
Ja, das ist auch die bittere Realität, ne? Wäre jetzt ein anderes Wahlergebnis rausgekommen, wäre wahrscheinlich dieses Land nicht mal in unser Ranking gerade erwähnt worden.
Was eben Daniel meint, es ist nicht selbstverständlich, dass diese Rechte errungen wurden und sie können eben jederzeit auch wieder verschwinden.
Ja, und halt wieder ein Appell an unsere Community und an Allies, wir müssen immer wieder für unsere Grundrechte kämpfen und dafür einstehen.
Voll. Ich würde sagen, wir gehen eine Nummer weiter, oder?
Willkommen zurück bei Eurovision. Jetzt mit Platz 3 der queerfreundlichsten europäischen Länder. Dort ist ein Land, in dem Queers sogar königlichen Support bekommen.
Königlichen Support?
Genau, denn die Royals sind einfach in Dänemark auch am Stüssel. Dort fand 2021 die World Pride statt, also eine extra internationale und große Pride, die jedes Jahr woanders stattfindet. Königin Mary hat damals gesagt, dass die Rechte queerer Menschen für ganz Dänemark wichtig sind und nichts, worüber man diskutieren sollte. Gut, damals war sie noch Kronprinzessin, aber trotzdem, das ist so viel wert.
Ja, voll. Ich finde es irgendwie immer funny, dass Skandinavien in Deutschland so oft als so krasses Vorbild wahrgenommen wird. In so vielen Statistiken, sei es zu Bildung, Gleichberechtigung oder eben zu queeren Rechten, sind die immer super weit vorne.
Das stimmt, ja. Auch Island, Schweden, Norwegen und Finnland tauchen in diesen Rankings immer total weit oben auf. Und deswegen habe ich einen der Organisatoren des CSDs in Kopenhagen gefragt, wie die skandinavischen Länder auf so vielen Ebenen ein hohes Ranking schaffen. Lars hat dazu auch ein paar Theorien.
I can't tell you why we are not hugely religious, but we're not.
Ich glaube, es spielt eine Rolle, dass wir nicht besonders religiös sind. Auf eine komische Art und Weise beeinflusst uns auch unsere Begeisterung für unsere Vorfahren, die Wikinger. Damals in der vorchristlichen Zeit hat man sich nicht für sich selbst geschämt. Und es gab eine liberale Sexualität. Frauen hatten außerdem mehr Macht. Die Männer waren unterwegs und haben ihre Wikinger-Sachen gemacht, während die Frauen die Bauernhöfe geleitet haben. Das beeinflusst unsere Identität in Dänemark. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass wir ein kleines Land sind. Fast alle kennen jemanden, der queer ist. Dadurch ist es viel schwieriger, Vorurteile zu haben, weil sie sofort von den Menschen um dich herum widerlegt werden. Außerdem konnte sich die queere Bewegung der Frauenrechtsbewegung anschließen. Die war sehr stark in Dänemark und hat vor allem in den 1970er Jahren viel verändert. Ich glaube, wir profitieren davon. Wir haben uns inspirieren lassen von ihrem Aktivismus und die Haltung der Menschen ist nicht so feindselig, weil sie schon damals gemerkt haben, dass die Welt nicht zusammengebrochen ist, als die Feministinnen die Gesellschaft komplett verändert haben. Wir haben durch sie eine bessere Gesellschaft bekommen.
Okay, die Wikinger-Feminismus-Pipeline, sie ist da.
Die hat mich auch irgendwie gecatcht. So, die Männer waren weg und haben ihr Wikinger-Zeugs gemacht. Diese ganzen Einflüsse merkt man aber auch, finde ich, wenn man in Dänemark unterwegs ist. Ich habe da mal 2 Wochen Urlaub gemacht mit Friends und hatte auch mal so einen Austauschschüler aus Dänemark. Und man hat so voll gemerkt, wie friedlich alles ist, organisiert. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, war das schon so ein Raum ohne Vorurteile. Zumindest nicht, dass ich das gemerkt habe. Ich habe auch keine judgy Blicke oder irgendwas in der Schule gemerkt. So, alle waren einfach bei sich.
Krass. Ich dachte eigentlich, dass auch in Skandinavien so ein Rechtsruck da wäre und dadurch auch vielleicht irgendwelche Feindbilder und so aufkommen. Aber es war mega schön, dass du dich so wohl gefühlt hast.
Ja, das waren ja noch die alten Zeiten. Okay, aber back to the point. Wusstest du, dass es einige queere Organisationen in Dänemark schon seit 1948 gibt?
Krass, 1948, also das hätte ich wirklich never gedacht. Also es ist einfach saulang. Was ich mich wirklich immer frage, so als Dorfkind, wie sieht's eigentlich außerhalb der Großstädte aus? Also okay, in Kopenhagen gibt's einige riesige Prides, aber wie sieht's in kleineren Städten aus? Gibt es sie da auch?
Inzwischen tatsächlich immer mehr. Lars erinnert sich besonders gut an einem ganz bestimmten CSD.
And last year, the little town where I grew up, that has 35,000, maybe 40,000 people, had its first pride.
Letztes Jahr hat mein Heimatort mit etwa 40.000 Einwohnern seine erste Pride gefeiert. Ich war dort und es war eine sehr, sehr bewegende Erfahrung. Als ich hier aufgewachsen bin, hatte mein Vater einen Laden in der Hauptstraße. Ich habe damals von vielen Dingen geträumt, aber ich hätte es mir nie vorstellen können, dass eines Tages eine Pride am Laden meines Vaters vorbeiziehen würde. In dem Moment ist diese Einsamkeit von mir abgefallen, die ich als Jugendlicher verspürt habe, weil ich damals keine offen schwulen Freunde hatte. Plötzlich gibt es dort eine Community, die jungen Menschen zeigt, wir sind hier Und das wurde von der Stadt gefeiert. Deswegen zweifle ich nicht eine Sekunde daran, dass Prides eine Wirkung haben und wichtig sind, egal wie klein der Ort ist.
I simply don't doubt for a second that it has an impact and that Prides in even the tiniest little hamlet is important.
Oh Gott, ich kann mir das so gut vorstellen, so wenn ich zurückdenke, wenn so vor dem Elternhaus meiner Eltern so eine Pride plötzlich wäre, das wäre so iconic.
Mm.
Und wenn ich mich jetzt erinnere an meine erste Pride, das hat mir damals auch viel gegeben, so das erste Mal Drag Queens live sehen, Männer in Kleidern, alle haben sich einfach umarmt, es war so viel Liebe zu spüren und allgemein ist man dann so nach Hause gegangen und hat sich einfach gedacht, ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin Teil von dieser super schönen Community und bin da irgendwie aufgenommen.
Ach Mann, das ist richtig sweet. Ich bin ja immer noch nicht auf einer großen Pride gewesen. Noch nie.
Oh mein Gott, stimmt.
Wirklich, ich kann mir ja so ein Gefühl noch nicht so richtig vorstellen, weil ich es noch nie erlebt habe.
Mhm.
Ich habe aber letztes Jahr gesehen, also ehrlicherweise, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass es das auf dem bayerischen Dorf gibt. Null, gar nicht. Aber es gibt jetzt tatsächlich auch eine Allgäu Pride, habe ich dann gesehen. War so, oh Mann, sweet. Ich würde sagen, wir krabbeln die Leiter nach oben. Was war das für eine Melodie?
Das war diese Einstiegsmelodie, die immer beim Eurovision Song Contest kommt.
Ach ja.
Wir bleiben jetzt beim ESC-Thema.
ESC-Experte. Wir kommen jetzt auf Platz Nummer 2 der queer-freundlichsten europäischen Länder. Ihr dürft draußen wieder mitraten. In diesem Land gibt's richtig nice Schokolade. Wir reden natürlich von Belgien. Belgien hat rechtlich schon echt viel für den Schutz queerer Menschen getan. Sie waren eines der ersten Länder, die Ehe für alle eingeführt haben. Das war 2003 und damit 14 Jahre vor Deutschland. Außerdem sind die auch richtig gut darin, queere Events zu organisieren. Und dafür werden belgische Queers auch vom Staat unterstützt. Der gibt nämlich vergleichsweise viel Geld zur Förderung queerer Projekte aus.
Okay, cool. Da ist der Staat anscheinend so ein bisschen Sugar Daddy-like. Das lieben wir doch. Also kann ich mir auch vorstellen, dass man das dann auch in der Community merkt, oder? Weil dann der Zusammenhalt so da ist, weil es halt so viele Angebote gibt.
Das kann ich dir nicht erzählen. Aber Lien, sie ist queere Event- und Musikmanagerin in Brüssel.
As a bi person, I've also had quite an interesting experience, like meeting the community for the first time, feeling worthy.
Als bisexuelle Person war es für mich am Anfang nicht ganz so leicht, mich queer genug zu fühlen und meine Community zu finden. Aber in den letzten 10 Jahren ist die queere Szene wirklich groß geworden. Vor allem die kulturelle Szene hier in Brüssel. Inzwischen finden hier super viele queere Events gleichzeitig statt. Ich finde das wahnsinnig toll. Viele Organisationen sind super beschäftigt, um all die schönen Events zu organisieren, die queere Menschen hier genießen können. Wir haben auch wirklich viel finanzielle Unterstützung und sind häufig in den Medien, was sehr viel ausmacht.
Which does play a big role.
Sweet. Oh man, ja, ich finde immer so schön, wenn wirklich das nicht nur so symbolmäßig appreciated wird, sondern sie auch einfach wirklich Medienrepräsent bekommen, aber eben auch Kohle. Die braucht man nämlich. Und ich fühle Lee natürlich ganz, ganz besonders im Thema Bi-Sichtbarkeit.
Mhm.
Diese Frage, bin ich queer genug, die habe ich mir in meinem Leben und ich glaube ganz viele andere Bi-Menschen schon super häufig gestellt.
Ich finde auch das alles, was gerade erzählt wurde, klingt schon so ein bisschen wie das, was ich am Anfang genannt habe, wie ich mir so das Paradies vorstelle.
Mhm.
Voll viele Veranstaltungen, man wird repräsentiert.
Reichtum.
Es geht in die richtige Richtung und das war erst Platz 2, Leute.
Was kann noch kommen? Selbst da ist tatsächlich noch Luft nach oben, denn auch wenn Belgien schon richtig viele gute Gesetze verabschiedet hat, gibt es immer noch einiges, was besser werden könnte. Man kann in Belgien relativ einfach seinen Geschlechtseintrag ändern, aber es gibt noch keine nicht-binäre Option, also sowas wie in Deutschland, das divers wäre. Lien meinte auch, dass es schwierig wird, diese Gesetze durchzusetzen. Belgien ist ähnlich wie Deutschland sehr föderal organisiert, also die einzelnen Regionen und ihre Regierungen können viel mitbestimmen. Und in einigen Parlamenten sitzen rechte und konservative Parteien, die sich dagegen wehren.
Okay, I see, aber ich meine, letztendlich ist Belgien immerhin auf Platz 2 der europäischen Länder und Deutschland auf Platz 15 unterwegs.
Das stimmt natürlich. Schade für uns. Aber Lien hat deswegen auch ein paar Vorschläge, was andere Länder von Belgien lernen könnten.
It's also very specific to us, but I'm sure it's doable.
Es hilft, wenn sich mehr PolitikerInnen trauen, sich zu outen. Die können dann ihre Reichweite nutzen, um sich mit der queeren Community auszutauschen und sie besser zu unterstützen. Eine andere Sache ist auch die Sichtbarkeit in den Medien. In Belgien gibt es viele queere Menschen in den Medien, die offen queer sind. Außerdem nutzen viele JournalistInnen ihre Plattform, um auf unsere Proteste und Events aufmerksam zu machen.
Okay, also vorgeschlagen wird auf jeden Fall mehr Sichtbarkeit in der Politik und in den Medien. Ja, gut, dass es dann diesen Podcast hier unter anderem gibt, ne?
Mal wieder ein Moment, um sich auf die eigene Schulter zu klopfen, würde ich sagen. Haben wir sehr gut gemacht. Wenn euch interessiert, wie die Lage diesbezüglich in den Medien in Deutschland ist und wie queerfreundlich ARD und ZDF sind, dann hört doch mal in die Folge 118 rein. Die findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und damit kommen wir jetzt unserem Sieger der queerfreundlichsten europäischen Länder näher. Vielleicht habt ihr da draußen jetzt mittlerweile auch schon so eine Ahnung, welches Land das sein könnte. Spoiler. Das Land hat in den letzten Jahren einen Boom an Touris bekommen und letztes Jahr fand dort die Europride statt mit Christina Aguilera als Special Guest. Außerdem war ich da letztes Jahr auch in so einem kleinen Urli und was mir aufgefallen ist, man sieht schon echt viele Queers und es gibt auch mitten in der Partymeile zum Beispiel einen queeren Club. Die Einheimischen verstecken ihre Queerness aber dennoch größtenteils. Das haben sie mir auch selber verraten, denn sie haben einfach Schiss, dass viel gelästert wird, denn in diesem Land kennt jeder gefühlt jeden. Und mittlerweile wisst ihr es vielleicht echt. Es geht um Malta. Ist so eine kleine Insel im Mittelmeer und to be honest, wirkt es auch von außen schon wie so ein queeres Paradies. Jetzt nicht nur wegen den super tollen Stränden. In den letzten 20 Jahren hat Malta ganz viele Rechte für queere Menschen umgesetzt und sie waren dabei oft auch die Ersten. Zum Beispiel haben sie als erstes Land in der EU Konversionstherapien verboten, also Therapien, die basically versuchen, eine queere Person nicht queer zu machen. Und das war 2016. Deutschland hat diese Therapien erst 2020 verboten und das auch nur für Minderjährige. Bedeutet, Leute, die über 18 sind, können diese völlig unwirksamen Therapien immer noch machen.
Ey, das ist so peinlich. Wirklich, ich finde es so schlimm. Abgesehen davon, was es natürlich für ein Signal auch sendet. Nämlich,
dass man das überhaupt noch machen kann, ne?
Ja, dass Queerness offensichtlich in Deutschland immer noch als was Behandelbares gesehen werden kann. Und dann kommt es natürlich auch hinzu, dass das halt oft auch einfach wahnsinnig traumatische Prozedere sind für betroffene Personen.
Voll. Also. Und umso wichtiger halt, dass diese Gesetze, wenn sie verabschiedet sind, wirklich so verabschiedet werden, dass sie wirklich queer-friendly auch sind. Mhm. So wie es in Malta zum Beispiel der Fall ist. Was diese ganzen Gesetzänderungen für das Leben von queeren Menschen bedeutet, hat uns Alex erzählt. Er ist trans und arbeitet für die Organisation Malta Gay Rights.
In Malta we have seen that since certain laws passed, for example the law.
Seit bestimmte Gesetze verabschiedet wurden, ist die Community in Malta aufgeblüht. Zum Beispiel das Gesetz, das Transmenschen erlaubt, ihre Dokumente zu ändern. Es gibt inzwischen viel mehr Transmenschen, die sich geoutet haben. Wir haben eine Klinik, die Transmenschen kostenlos behandelt. Natürlich haben viele AktivistInnen für einen Wandel in Malta gekämpft. Aber erst als der politische Wille da war, uns eins der besten Gesetze auf der Welt zu geben, da hat sich wirklich etwas geändert. Queere Menschen fühlen sich jetzt beschützt und gesehen. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, aber wir sind schon einen sehr weiten Weg gegangen. Die neuen Gesetze haben auch die Mentalität der Bevölkerung geändert. Wenn jemand aus Berlin nach Malta kommt, denkt die Person vielleicht erstmal, naja, so offen sind die Menschen hier doch nicht. Als ich in Berlin war, dachte ich mir nämlich nur, wow. Aber man darf den Kontext in Malta nicht vergessen.
But we also have to keep in mind also the context.
Krass, das ist ja auch so ein bisschen, was du einfach gerade geschildert hast. Aber gesetzlich klingt es doch schon sehr viel weiter als in Deutschland. Ich finde gerade vor allem zwei Sachen auch mega spannend. Nämlich, dass er meint, dass zuerst die Gesetze da waren und sich dann auch die Stimmung in der Bevölkerung verändert hat. Das zeigt mir persönlich, dass Politik auch manchmal für queere Rechte einstehen muss, auch wenn die eigene Bevölkerung vielleicht noch nicht so tolerant ist, weil es eben auch eine Signalwirkung hat. Und funny fand ich persönlich auch, dass er glaubt, dass Berlin so viel offener ist.
Ja, ich glaube, viele Leute haben halt dieses Bild von Berlin im Kopf und dann nimmt man das einfach so auf und geht davon aus.
Ja.
Dabei ist Malta mit seinen Gesetzen aber viel weiter als Deutschland. I mean, ja, Berlin ist super offen, ist ein Fakt und hat bestimmt auch als Großstadt so einen anderen Vibe als Malta. Malta ist halt ein echt kleines Land und sehr katholisch.
Mhm.
Und das hat auch die queere Bewegung dort stark geprägt und dazu geführt, dass Malta zwar total weit ist, was queere Rechte angeht, aber Abtreibungen immer noch illegal sind und mit 3 Jahren Gefängnis bestraft werden.
Ey, krass, das wusste ich nicht.
Ja, und es zeigt halt auch, dass in einem Land vieles schon richtig, richtig gut sein kann und laufen kann. Aber in anderen Gebieten halt nicht. Und wir konzentrieren uns ja gerade nur darum, so welche Länder voll queer-friendly sind, damit man sie bereisen kann. Und ich würde sagen, wir leiten auch jetzt mal zum nächsten Land rüber. Wir haben jetzt schon zu Beginn gesagt, dass es ein Überraschungsland in unserem Ranking gibt. Hat mich persönlich auch voll überrascht. Und zwar ist es ein Land, das nicht in Europa liegt, in dem aber trotzdem Spanisch gesprochen wird. Und in diesem Land wurde Homosexualität schon 1933 legalisiert. Nur zum Vergleich, in Deutschland wurde der sogenannte Schwulenparagraf 175, der homosexuelle Handlungen kriminalisierte, erst 1994 abgeschafft. Also mehr als 60 Jahre später.
So krass. Aber jetzt scharren wahrscheinlich die Leute draußen schon mit den Hufen.
Okay, Leute, es ist Uruguay.
Krass.
In den weltweiten Rankings taucht das Land immer in den ersten 5 Plätzen auf, vor Ländern wie Kanada, Spanien oder auch Deutschland. Hättest du es gedacht?
Never.
Also,
ich
hatte auch Uruguay nicht auf dem Schirm, to be honest. Man muss jetzt aber allerdings auch sagen, dass bei diesen Rankings, ja, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, ne? Weil es natürlich nicht die gleichen Daten für alle Länder gibt. In Uruguay gibt es zum Beispiel keine Zahlen, die uns jetzt vorliegen, zur Akzeptanz von Transmenschen, nur zur Akzeptanz von homosexuellen Menschen. Und 95% aller Menschen in Uruguay hätten nichts dagegen, neben homosexuellen Menschen zu wohnen.
Hammer.
Ja.
Das ist ja nett.
Guck mal, die würden nicht wegziehen.
Okay, das ist ja jetzt schon ein bisschen bare minimum. Wie sieht es denn sonst mit der rechtlichen Situation dort aus?
Auch ziemlich gut. Queere Menschen dürfen heiraten, Kinder adoptieren und auch hier kann man seinen Geschlechtseintrag ändern, ohne eine medizinische Diagnose zu brauchen. Und alle diese Gesetze hat Uruguay vor Deutschland eingeführt.
Ja, krass, ey, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber to be honest, weiß ich sowieso nicht viel über Südamerika und auch nicht über Uruguay. Ich war dort noch nie und habe auch ehrlich gesagt gerade keine krassen Reisepläne international. Deswegen null Plan an dieser Stelle.
Same here. Und deswegen haben wir mit einem queeren Musiker aus Uruguay gesprochen. Goro macht Elektropop und hat ein ganzes Album geschrieben, das Queer in Uruguay heißt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder ein bisschen Richtung Eurovision. Er hat uns erzählt, wie er das Land und die Community wahrnimmt.
Yes, it's very good to live here in Uruguay as a queer person. I'm going to say that we are happy, yes.
Es ist sehr gut, als queere Person in Uruguay zu leben. Ich würde sagen, wir sind glücklich. Wir haben die Ehe für alle. Es gibt mehr Unterstützung von der Bevölkerung und vom Staat selbst für unsere Anliegen. Menschen sind sehr offen geworden. Inzwischen bin ich 34 Jahre alt, geoutet habe ich mich mit 16. Du kannst hier ganz normal auf der Straße mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin laufen und niemand würde was sagen. Es ist normal hier, gleichgeschlechtliche Paare zu sehen. Man fühlt die Unterstützung der Community hier. Ich lebe in Punta del Este, das ist die touristischste Stadt von Uruguay. Man sieht viele queere Menschen hier, aber es gibt auch eher wenige explizite queere Orte. Queere Menschen gehen in die gleichen Clubs wie straighte Menschen, aber auch dort erlebt man selten Diskriminierung.
They don't have discrimination, it doesn't happen many times.
Finde ich richtig sweet und gut, dass er sagt, mir geht's super hier und auch Queerness auf der Straße und in Clubs eben weder ein Problem ist, noch irgendwie unnormal, sondern einfach absolut normal.
Ja, und dass einfach alle so miteinander interagieren so, ne, und da irgendwie kein Stress entsteht oder so. Man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, wie in ganz vielen anderen Ländern auch, erleben auch in Uruguay vor allem Transmenschen immer wieder Anfeindungen. 2018 wurde in Uruguay zum Beispiel ein Gesetz beschlossen, das es halt erlaubt, seinen Geschlechtseintrag relativ einfach zu ändern. Und dagegen haben einige Parteien protestiert und angefangen, Unterschriften zu sammeln. Goro hat aber ein Lied geschrieben, um sich für Transrechte einzusetzen. Das heißt übersetzt ungefähr so viel wie fasst das Transgesetz nicht an. Und das spielt er auch heute gerne auf CSDs in Uruguay.
Okay, dann möchte ich jetzt hier aber auch mal reinhören an der Stelle. Ich würde sagen, das klingt, als könnte es gut auf einem CSD laufen.
Alter, Goro. Goro hat mein Go. Ja doch, das kann ich mir auch gut auf den Bühnen auf jeden Fall vorstellen.
Aber was mir jetzt nach dem Lied bei allen Ländern aufgefallen ist, obwohl es Queers dort insgesamt sehr viel besser geht als an anderen Orten auf der Welt, was den Schutz von Trans- und Intermenschen angeht, könnte es auch dort noch besser werden. Finde ich krass, dass selbst viele super fortschrittliche Länder da noch immer nicht so wirklich gut da drin sind.
Safe. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, manche Länder sind viel weiter fortgeschritten als andere, aber alle Länder haben noch einiges zu tun, damit wir das erreichen, was wir wollen, und zwar gleichgestellt sein. No drama. Einfach leben, Leute. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der kleinen Reise durch 5 besonders queerfreundliche Länder gekommen.
Lass uns doch an der Stelle nochmal zusammenfassen. In Europa ist auf Platz 1 Malta, gefolgt vom Schokoladenland Belgien.
Lecker, lecker.
Dänemark und Spanien. Außerhalb von Europa ist Uruguay ein Beispiel für ein ziemlich fortschrittliches Land.
Ja, und auch wenn jetzt in diesen Ländern nicht alles perfekt läuft, können wir, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass wir uns noch einiges da abschauen können.
Ja, zum Beispiel, dass man den Geschlechtseintrag ohne ärztliche Beratung einfach ändern kann. Mehr PolitikerInnen, die out sind und sich für die Community einsetzen. Oder einfach eine gesellschaftliche Stimmung, in der queere Menschen willkommen sind.
Ja, und wer weiß, vielleicht schaffen wir es dann auch mal höher als Platz 15 bei diesem Ranking. Oder auch höher als der letzte Platz beim ESC.
Das wäre doch mal was, würde ich sagen.
Und nächste Woche geht's um Bi, Pan, Demi oder Asexualität. Wir wollten wissen, wie wichtig sind eigentlich diese Labels für uns? Und helfen sie uns oder sind sie einfach super einschränkend?
Ich freue mich schon.
Das wird gut.
Das wird gut. Tschüssi.
Tschüss. Redaktion Felicia Klinger, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
Produktion Axel Fischer-Neuschwander.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Vera Johansen, Felix Schweigert und Veronika Grenzebach.
Puls.
Wenn ihr euch manchmal denkt, eigentlich bräuchte ich ab und an einfach eine Zusammenfassung, was alles auf der Welt passiert, dann habe ich jetzt einen Podcast-Tipp für euch. In ihrem Podcast Pony und Bart besprechen Martina und Greg aus der Enjoy Morning Show wöchentlich Themen, die sie beschäftigen. Von Promi-News und Social Trends über Sport bis zu lustigen Stories aus ihrem Alltag. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.